Ja, herzlich willkommen zum heutigen New Leadership Podcast. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Es ist eine Frau in einer ganz speziellen Führungsrolle. Und ich dachte jetzt gerade so zur Jahreswende, wenn es auch darum geht, mal ein bisschen auch eine Führungsrolle aus einer anderen Perspektive zu reflektieren, ist sie eigentlich die perfekte Gesprächspartnerin. Sie führt eine Gemeinschaft aus Angestellten, aus freiwilligen Helfern oder aus Menschen, die einen tieferen Sinn, die Orientierung und die Halt suchen. Und wenn man ehrlich ist, tun wir das nicht alle. Sie ist Teil eines Führungsteams und gleichzeitig auch eine spirituelle Führungspersönlichkeit. Ja, herzlich willkommen, Alexandra Eberhard, evangelische Pfarrerin am westlichen Ammersee.
Ja, danke für deine Moderation, Sebastian. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und bin gespannt, was du mir für Fragen stellst.
Ja, und ich bin natürlich auch gespannt auf deine Antworten. Ich muss ja vielleicht den Zuhörern noch mal kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin vor 5,5 Jahren mit meiner Familie an den Ammersee gekommen. Ich muss ja sagen, es war vielleicht auch Schicksal, dass wir dort gelandet sind. Das war gar nicht unbedingt geplant. Ich habe in München eigentlich eine 5-Zimmer-Wohnung gesucht, die ich mir dann nicht leisten konnte. Dann habe ich im Immo-Scout einen Suchauftrag gegeben und bin durch Zufall dann hier an diesem wunderschönen Ort gelandet. Und als wir hier frisch waren und uns erstmal so ein bisschen orientieren und einleben mussten, da kam irgendwann von dir so eine persönliche Mail, wo du mich oder uns als Familie eingeladen hast zu einem Adventsgottesdienst. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Ich fand es aber auch eine sehr schöne Geste, dass man so persönlich eingeladen wurde, dass jemand in einer Position auf uns als neu Zugezogene zugegangen ist. Und inzwischen haben wir ja viele wunderschöne Momente auch in der Kirchengemeinde erlebt, Gottesdienste in der Kirche, am See, auf dem See, Feste, die Konfirmation meiner Tochter. Und ich habe gemerkt, welche Kraftquelle letztendlich diese Formate und die Gedanken, die dort ausgetauscht werden, letztendlich mir und vielen anderen geben. Und weil ich dich da eine sehr besondere Person finde und auch deine Predigten mich immer wieder, wenn ich sie höre, sehr inspirieren, dachte ich, du bist die perfekte Besetzung für unseren Podcast.
Das ist ja nett, die Vorschusslorbeeren, auweia. Ich erinnere mich auch noch ganz gut an diesen Adventsgottesdienst und vor allen Dingen an eine Mail, die 2 Tage später von dir kam. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Da hast du dann gleich angeboten, in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten und hast gesagt, du könntest dir Besuchsdienst vorstellen, Lektor vorstellen, das machst du bis heute. Das hat mich sehr gefreut.
Dann ist es dir ganz offensichtlich gelungen, mich zu motivieren, ne? Dass ich die Mail geschrieben habe. Und darum geht es ja auch beim Thema Führung. Wie schafft man es, Leute zu inspirieren und einzuladen, sodass sie Lust haben, bei was mitzumachen? Aber bevor wir auf die Themen kommen, vielleicht mal so die erste Frage an dich, damit wir dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Wie kamst du denn dazu, Pfarrerin zu werden?
Das war ein langer Prozess. Angefangen hat alles, als ich ungefähr 16 war. Da bin ich nämlich ans andere Ende der Welt gegangen, habe ein Austauschjahr in der Nähe von Sydney gemacht und habe dort Gottesdienste besucht und habe dort was erlebt, was ich von Deutschland her nicht kannte. Ganz, ganz lebendigen Glauben, viele Jugendliche, die dabei waren, eine Freude, eine Begeisterung. Und nach dem ersten Gottesdienst hatte ich gleich 5 Essenseinladungen. Und in der Schule gab es dann ganz engagierte Christen, die mich eingeladen haben zu einer christlichen Gruppe, die sich in der Pause an der Schule getroffen hat. Und da habe ich mitbekommen, wow, diese Menschen, die leben ihren Glauben. Toll. Und so bin ich da in dem Jahr hineingewachsen. Und später kam dann das Abi und ich musste mir überlegen, was passiert danach. Und dann habe ich gedacht, was ist mir wirklich wichtig? Was ist so wichtig, dass ich es 40 Jahre lang machen möchte? Oder noch länger? Und dann habe ich für mich selber formuliert, ich möchte was machen, wo ich am Ende meiner Berufszeit sagen kann, es war jede Stunde wert, die ich da rein investiert habe. Es war sinnvoll. Und dann ist mir gekommen, sinnvoll ist eigentlich für Gott zu arbeiten, mit an Gottes Reich zu arbeiten. Und so habe ich dann mal angefangen, Theologie zu studieren, ohne wirklich zu wissen, wohin dieser Weg gehen wird. Und dann schaute ich, ja, eigentlich weltweit, was für Vorbilder gibt es? Im arabischen Raum, in Australien, in Amerika. Ich besuchte Kirchentage und Kongresse, lernte dort ganz innovative Pfarrer kennen und habe die dann sofort angefunkt und gesagt, ich möchte ein Praktikum dort machen. Das hat auch geklappt. So war ich dann in Frankfurt. Und auf diesem Weg und durch diese Menschen, die mich begleitet haben, diese Pfarrer mit hoher Führungsqualität, ist mir dann immer klarer geworden, das ist mein Weg, selber eine Gemeinde zu leiten, selber hauptamtlich für Gott meinen Dienst zu tun. Ja, und jetzt bin ich hier.
Ja, und ich finde es spannend, was du erzählst, weil so ein ähnliches Erlebnis, wie ich das empfunden habe, als wir hierher kamen, gut, ich meine, von München zum Ammersee ist jetzt nicht so weit wie von Deutschland nach Australien, aber auch dort war ja so ein tolles Erlebnis, aufgenommen zu werden in eine Gemeinschaft. Und du hast es ja gerade geschildert, dass du auch quasi ja auch von außen kamst und dort dieses Gemeinschaftserlebnis empfunden hast. Ja. Warst du denn schon von zu Hause aus sehr gläubig geprägt oder war das wirklich das besondere Initiationserlebnis, sage ich jetzt mal?
Die Familie hat mich schon geprägt im Glauben, gerade meine Mutter, aber ich kannte diese Gemeinschaft nicht. Es war eher was man für sich lebt, was wichtig war, aber es war nur ein kleiner Teil von dem, was mein Glaube heute ist. Mhm. Es fehlte was ganz Besonderes, nämlich die Gemeinschaft.
Und da sagst du, das hat sich dann im Wesentlichen auch dann im Austausch mit deinen Vorbildern, mit Mentoren, hat sich dieses Gefühl noch weiter oder auch diese Bedeutung von Gemeinschaft für dich weiter erschlossen sozusagen.
Ja, und die Aufgabe einer Leitungsperson, Gemeinschaft zu stiften, zu vernetzen, zu schauen, wer tut wem gut, wer kann mit wem kreativ zusammenarbeiten, Menschen zusammenzuführen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe eines Pfarrers, einer Pfarrerin.
Und das ist ja, das hätte fast das Profil auch einer Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen sein können. Wie würdest du denn deine Rolle als Gemeindeleiterin sozusagen beschreiben?
Also erstmal, ich leite in einem Team. Wir sind quasi eine Sechserspitze und jeder hat eigene Leitungsaufgaben. Also unser Jugendreferent leitet zum Beispiel die Jugend und mein Mann und ich, mein Mann ist auch Pfarrer und wir haben zusammen die erste Pfarrstelle der Gemeinde am Ammersee Westufer inne. Und meine Rolle, ja, die, was ich liebe, ist Gemeinde zu bauen, Gemeindeaufbau, Gemeindeentwicklung zu machen. Und meine Rolle hat sich da eigentlich ziemlich verändert, seit ich angefangen habe. Ein Beispiel, als ich gerade so ein halbes Jahr Pfarrerin war, mit vielen Gemeindeaufbautheorien vom Studium im Kopf, da habe ich zu Weihnachten Briefe verschickt. Und in diesen Briefen habe ich mich darüber ausgelassen, wo wir stehen, wo wir hinwollen, was wichtig ist, in welche Richtung es gehen soll, wie wir Ziele erreichen können. Und die Resonanz war vernichtend. Also es kam quasi gar nichts. Naja, das habe ich zweimal gemacht und dann bin ich in mich gegangen und habe gedacht, das ist vielleicht nicht so ganz der richtige Weg. Und dann habe ich mir überlegt, worüber würde ich mich denn freuen? Über irgendwas Persönliches. Und dann habe ich selber Weihnachtskarten geschrieben mit der Hand und für jeden Schlüsselmitarbeiter eine eigene. Und da habe ich dann reingeschrieben, wie ich diese Person im Laufe des Jahres erlebt habe, welche Begabungen ich erlebt habe, welche Stärken ich erlebt habe, wie viel Segen die Person fürs Gemeindeleben gebracht hat, was mir aufgefallen ist und mich begeistert hat. Und die Reaktion war einfach komplett überwältigend. Die Leute haben geheult und mich in den Arm genommen und es war der Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist wichtig. Das soll eine Leitung machen. Die Begabungen, die da sind, wirklich ja, unterstützen und ermutigen, sie zu leben und immer wieder Feedback geben, Wertschätzung geben und stärken, andere stärken.
Es ist eine tolle Geschichte, weil ich glaube, dass auch das, ich versuche immer natürlich mal die Analogie zum Wirtschaftsleben hinzukriegen. Und im Wirtschaftsleben, da gibt es ja auch so Jahresreports und strategische Ausblicke und so weiter und wahnsinnig viel Text. Und es ist auch so meine Erfahrung, der Text, Papier ist geduldig und meistens bleibt er dann irgendwo im E-Mail-Postfach hängen. Und dieses persönliche Menschen zu sehen und zu sagen, hey, ich sehe dich, ich habe einen Blick auf dich, der wohlwollend ist und ich gebe dir sozusagen auch dieses Feedback, wo ich deine Stärken sehe, das macht natürlich was mit jedem Einzelnen. Von daher finde ich ein tolles Beispiel. Man würde natürlich erstmal sagen, ist das nicht viel aufwendiger, als diesen Report zu schreiben? Wie würdest du das sozusagen bewerten? Ist es aufwendiger oder fühlt es sich dann eigentlich gar nicht so viel aufwendiger an?
Es ist aufwendiger. Es ist vor allen Dingen aufwendiger, weil ich mir mehr Gedanken machen muss. Es gibt natürlich Schlüsselmitarbeiter, da läuft es und da könnte ich wer weiß was an Wertschätzung schreiben. Und dann gibt es die anderen, wo es vielleicht ein bisschen geknirscht hat im Jahr und wo ich nicht so einfach schreiben kann. Das gefällt mir alles. Aber genau da ist es, denke ich, am wichtigsten, eine Person, mit der man vielleicht auch mal aneinander geraten ist, einfach zu schreiben, das ist positiv an dir und das schätze ich an dir. Da ist es besonders wichtig. Aber da braucht es halt auch erstmal das Schreiben ins Unreine und Korrigieren. Ja. Ich denke, dass da ein anderer Leitungsstil dahinter steht. Ich glaube, da hat sich auch sehr viel geändert. Wahrscheinlich auch in der Wirtschaft, in der Kirche auf alle Fälle. Als ich angefangen habe, so vor 15, 18 Jahren, da wurde auf Kongressen oft so ein Leitungsbild vermittelt, der Leiter hat die Vision und seine Aufgabe ist, die Vision an die Gemeinde weiterzugeben und durch viele Predigten und viele Inputs das Feuer für seine Vision bei den Gemeindegliedern zu entfachen. Und wenn er das schafft, ist er ein guter Leiter. Heute denke ich, dass die Aufgabe, meine Aufgabe als Pfarrerin eine ganz andere ist. Ich glaube, dass nicht nur die Leitung Visionen hat, das hoffentlich auch, aber dass ganz viele Ideen von den Gemeindegliedern selber kommen. Und dass es die Aufgabe der Leitung ist, diese Ideen zu sehen und aufzunehmen und zu motivieren, diese Ideen weiter zu verfolgen. Ich möchte heute neben eigenen Ideen vor allen Dingen Rahmenbedingungen schaffen, dass andere ihre Ideen gut verwirklichen können und dass sie sich entfalten können. Und möchte sie unterstützen bei ihren Ideen und ja, dort, wo es gewollt ist, sie auch fortbilden, sie befähigen, dass sie das Handwerkszeug haben, um ihre Ideen umzusetzen. Und ich denke, dass das den Gemeindeaufbau ganz doll voranbringt, weil da so viel da ist, was mich immer wieder begeistert. So viel da ist an beruflichen Qualifikationen, an sozialer Motivation. Und manchmal braucht es nur so einen ganz kleinen Anschub, damit da was ganz, ganz Großes draus entstehen kann. Salopp gesagt, man hat in der Kirche entdeckt, dass der Heilige Geist nicht nur von oben nach unten wirkt, sondern auch umgekehrt.
Ja, das ist total spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist tatsächlich im Wirtschaftsleben auch gerade ja, so eine Transformation. Und man sieht da auch noch unterschiedliche Führungsstile. Ich habe nur auch den Eindruck, erwachsene Menschen mögen das ja, ich meine, schon Kinder mögen es ja nicht so, wenn man ihnen sagt, was sie zu denken und zu machen haben, sondern die wollen es ja eigentlich auch selber rausfinden. Und das ist auch, glaube ich, sowas, was man jetzt im Wirtschaftsleben immer mehr merkt, wo es ja auch darum geht, dass geistige und kreative Leistung wichtig ist, um neue Produkte, um neue Lösungen zu entwickeln, dass du das nur dann hinkriegst, wenn der Geist eben auch von unten kommt, wenn die Leute wirklich begeistert sind von einer Sache und sich selbst erschließen, was eigentlich die Strategie ist. Natürlich musst du irgendwie den Rahmen vorgeben, aber du darfst eben nicht so zu dogmatisch sein und so. Und das finde ich spannend, weil das ist ja tatsächlich so eine ein Bild, was man manchmal noch von der Kirche hat, dass sie eher dogmatisch ist, aber wo du sagst, da verändert sich eigentlich auch gerade ganz viel. Und ich kann das aus meinem Erleben auf jeden Fall nur bestätigen. Wie hilft denn der Glaube beim Führen, Alexandra?
Ich denke, ohne Glauben ginge es nicht. Für mich ist der Glaube einmal Hilfe, um das Eigentliche im Blick zu halten, haben. Es geht eben nicht darum, ja, nur einzelne Veranstaltungen zu organisieren. Natürlich ist es im Alltag so, ich weiß, da ist ein Konfirmandentag, da ist ein Gottesdienst, da ist eine Beerdigung und die habe ich jetzt zu machen. Aber auf einer anderen Ebene geht es ja darum, Gottes Reich in dieser Welt mitzubauen. Und wenn man das Große im Blick hat, wenn man diese Glaubensperspektive im Blick hat, dann verzettelt man sich nicht zu stark im Klein-Klein. Es geht ja um Trost, um Liebe, um Gerechtigkeit, manchmal auch um Umkehr, um Vergebung. Und das sind alles große Dinge, die zu leicht aus dem Blick geraten, wenn ich sage, was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt, um zum Beispiel ein Fest gut zu organisieren? Da fehlt mir was, da fehlt mir was. Und dann bin ich irgendwann fertig und das Eigentliche ist überhaupt nicht rübergekommen bei der Veranstaltung. Und da ist der Glaube für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich persönlich bete auch vor wichtigen Entscheidungen und auch vor Veranstaltungen allgemein und bete auch, dass Gott durch mich wirkt, dass ich einfach die Offenheit habe zu sehen, was ist jetzt gerade dran, was ist vielleicht auch ungeplant dran, wo sind Menschen, die mich jetzt gerade brauchen oder die gerne ein Gespräch führen würden, auf wen soll ich zugehen? Ja, das bespreche ich vorher mit Gott und dann gehe ich rein in die Veranstaltung.
Und du hast gerade gesagt, es geht ja darum, Gottes Reich zu bauen. Das interessiert mich jetzt natürlich, weil und dann hast du viele Beispiele von ja bestärkenden Gefühlen genannt. Also eigentlich geht es ja auch darum, wahrscheinlich Menschen in den Zustand der Zuversicht, des Trostes, des sich angenommen Fühlens zu versetzen. Aber wie würdest du denn Gottes Reich auf dieser Erde beschreiben? Und können das nur Pfarrer oder kann jeder das sozusagen mitbauen?
Also die zweite Frage ist wesentlich leichter. Ja, es kann jeder mitbauen. Es soll jeder mitbauen, ganz klar. Die erste Frage ist etwas schwieriger. Das kommt drauf an, wo wir uns gerade befinden. In vielen Gemeinden würde ich sagen, der soziale Gesichtspunkt ist ganz, ganz wichtig beim Bau des Reiches Gottes, zu schauen, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben gut zu leben, auch finanziell gut zu leben, zu helfen, dass Menschen Chancen haben, die sie vielleicht von alleine nicht haben. Wenn wir jetzt am Ammersee sind, dann ist natürlich manches anders als in einem sozialen Brennpunkt. Ich denke, Gottes Reich bauen kann ganz, ganz viele Dimensionen haben. Ich sehe zum Beispiel auch viele psychischen Probleme. Und da zu sein, zu stärken und das Evangelium zu verkünden, ist für mich auch eine ganz wichtige Dimension des Reiches Gottes. Einfach das zu tun, was Gottes Wille ist, was Gott im Sinn hat, wie Menschen miteinander leben sollen. Ja.
Bundeskanzler Scholz hat ja bei seiner Einigung auf den Zusatz "So wahr mir Gott helfe" verzichtet. Braucht er denn nicht Gottes Hilfe, um ein verantwortungsvolles Amt auszuführen?
Also ich denke, die braucht er auf alle Fälle. Ich bin aber auch überzeugt, dass Gottes Hilfe nicht davon abhängig ist, welche Vereidigungsformel man sich auswählt. Und ich würde es noch größer fassen, dass Gott auch dort hilft, wo Menschen vielleicht gar nicht an ihn glauben. Ich weiß jetzt nicht, was Herr Scholz glaubt oder nicht glaubt, aber ich denke, Gottes Hilfe hat ganz, ganz viele Wege.
Aber letztendlich ist das auch immer so eine Sache, die ich mir überlege. Letztendlich, gerade in der Führungsrolle, braucht man ja auf jeden Fall einen Glauben. Also man braucht einen Glauben an eine Zukunft, man braucht einen Glauben an eine bessere Zukunft, man braucht einen Glauben an das Gute. Und letztendlich, vielleicht nennt man es dann nicht immer Gott, aber ohne Glaube, nur auf Basis von Fakten und Zahlen und Daten ist, glaube ich, eine Führungsrolle überhaupt nicht auszuführen. Ne?
Weiß ich nicht. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ohne Glaube zu führen. Ich denke, dass der Glaube ganz, ganz hilfreich ist fürs Führen. Ich würde nicht sagen, dass ein Atheist nicht führen kann. Der kann da tolle Begabungen haben. Ich denke, mit Glauben ist es leichter. Ich denke, dass der Glaube auch hilft, geerdet zu bleiben, auch mal ratlos sein zu dürfen. Nicht immer der Manager, der weiß, wo es lang geht und alle mitzieht, auch mal Fehler machen zu dürfen und um Verzeihung zu bitten, auch mal Hilfe annehmen zu können, auch mal Mensch sein zu dürfen, auch mal schwach sein zu dürfen. Ich glaube, das sind Sachen, die bei vielen Führungskräften doch eher Bauchweh erzeugen. Aber ich denke, dass jeder Mensch diese Gefühle kennt. Und wenn man glaubt, dann weiß man, wie man damit umgeht. Und dann weiß man, dass es okay ist. Und von daher hilft der Glaube, sich nicht größer zu machen, als man ist. Und einfach authentisch und ehrlich sein zu können. Und ich glaube, dass das auch Teams sehr wertschätzen, wenn ihnen nicht was vorgespielt wird. Der ewig starke Leiter.
Also das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Ja. Und ich glaube, dass auch viele Menschen in Führungsrollen da furchtbar drunter leiden, dass sie das Gefühl haben oder diesen Glaubenssatz, dass sie sogar auf alles eine Antwort haben müssten und genau, dass sie immer stark sein müssen. Ich glaube, dass für viele es was total Befreiendes hat, und das merke ich auch in unserer Arbeit, wenn sie sich mal eingestehen, dass man eben auch in der Führungsrolle nicht alles wissen muss. Und da ist natürlich schön, wenn man dann an eine größere Kraft, an eine größere Ordnung glaubt, die irgendwie da dann vielleicht auch die Führung übernimmt, wo man selber nicht weiterkommt, oder?
Auf alle Fälle. Es gibt eine ganz wunderschöne Geschichte in der Bibel, die liebe ich. Jesus hat die erzählt, und die handelt von einem Mann, der quasi einen Betrieb besitzt, damals wohl Großgrundbesitzer, heute wäre es ein Firmeninhaber, und der macht eine Auslandsdienstreise und er bestellt 3 Mitarbeiter und sagt, sie sollen den Betrieb führen, und zwar jeder nach seinen Begabungen. Und der eine, der schafft ganz, ganz viel, ganz toll. Und der zweite, der schafft so mittelfiel. Und der dritte sagt, oh, das ist alles nichts für mich, ich kann das nicht. Das, was mir der Chef gegeben hat an Geld und an Ressourcen, das tue ich in eine Schublade und dann ist gut, da soll es bleiben, bis er wiederkommt. Mhm. Und der erste und der zweite Mitarbeiter, die werden dann ganz doll gelobt, als der Chef zurückkommt. Auch wenn sie eigentlich ganz unterschiedlich erfolgreich waren, werden sie mit den gleichen Worten gelobt. Und der Dritte, dem geht es dann nicht so gut bei der Beurteilung durch den Chef. Und so denke ich mir, ja, das ist für mich ein wunderschönes Bild, auch ein entlastendes Bild. Gott hat mich ausgestattet mit Begabungen, mit Talenten, mit Interessen, und die setze ich für ihn ein. Und ob im Endeffekt dann das ganz, ganz Große rauskommt oder irgendwas im mittleren Bereich, das liegt nicht in meiner Hand. Ich stelle meine Begabung Gott zur Verfügung. Und manchmal denke ich, wow. Und manchmal denke ich, naja. Und ja, so gehe ich einfach meinen Weg.
Aber wichtig ist, dass ich sozusagen sie erkenne, die Ressourcen, oder anerkenne, dass Gott mich ausgestattet hat mit Ressourcen und dass ich die Verantwortung dafür übernehme, da was mitzumachen sozusagen. Ja,
genau. Und auch andersrum, wenn ich irgendwas nicht kann, dass ich sage, naja gut, wenn Gott mich da nicht begabt hat, dann will er mich da bestimmt auch nicht besonders stark arbeiten sehen. Da suche ich mir dann andere Leute, die das gut können und die sich dann da einbringen. Und ich habe eigentlich gemerkt, dort, wo ich eher wenig oder keine Begabung habe, bei mir ist es so das Musikalische. Also ich würde wahnsinnig gern eine sehr musikalische Pfarrerin sein, aber als diese Begabungen verteilt wurden, da war ich irgendwo und habe nicht hier geschrien. Und gleichzeitig war das in beiden Gemeinden, in denen ich jetzt war, dass ich immer gesagt habe, Leute, hier brauche ich Leute, hier brauche ich Leute, die da Begabungen haben und die mit mir zusammenarbeiten. Und irgendwie waren diese Bereiche in beiden Gemeinden stark. Haben Leute gesagt, oh ja, ich habe da Lust, mich einzubringen. Und so habe ich gemerkt, dass Gemeindeaufbau nicht nur über meine Fähigkeiten und Begabungen funktioniert, sondern auch über meine Schwächen, wenn ich damit gut umgehen kann und genau da mir Menschen suchen kann, die dort ihre Stärken haben.
Aber das finde ich auch einen ganz spannenden und wichtigen Gedanken, ne? Dass man, ja, dass das gerade wenn man Schwächen zugibt, Menschen ja auch extrem motivieren kann, einen zu unterstützen und sich einzubringen. Und dass es natürlich darum geht, möglichst komplementär die Stärken zu einem großen Ganzen zu formen. Aber Führung hat ja auch viel damit zu tun, mit Ungewissheit, auch mit Schicksalsschlägen oder mit Schwierigkeiten umzugehen. Und Alexandra, jetzt hat ja euer Team in den letzten 2 Jahren und gerade insbesondere in den letzten Monaten auch einige Herausforderungen und schwierige Zeiten hinter sich. Einmal gab es Corona, das hat ja eure Arbeit, die ja auch vom persönlichen Kontakt, vom Austausch lebt, recht schwierig gemacht. Menschen konnten nicht in der sonst üblichen Art und Weise zusammenkommen. Und dann ist im August diesen Jahres auch noch ein zusätzliches Unglück passiert. Ihr habt nämlich die wunderschöne Holzkirche in Utting, die Christuskirche, verloren. Die ist beim Brand völlig zerstört worden. Und ja, jetzt bist du quasi momentan Pfarrerin, die ihrer Gemeinde kein eigenes Obdach geben kann. Wie fühlt sich das eigentlich an, gerade so kurz vor Weihnachten?
Also ich bin diese Frage ganz häufig gefragt worden. Gut, mit dem kurz vor Weihnachten nicht, aber ich bin diese Frage seit August immer wieder von der Presse gefragt worden. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ich muss jetzt ganz großes Gefühlskino liefern, aber das war nicht da. Mhm. Am Anfang war es eher so, dass ich funktioniert habe. Okay, jetzt muss das, dies und jenes gemacht werden. Wir haben einen ganz großen Abschiedsgottesdienst gefeiert. Du warst ja auch mit da. Der musste in 4 Tagen organisiert werden von sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten. Und da war ich eigentlich rund um die Uhr beschäftigt. Und danach bin ich so Schritt für Schritt weitergegangen und habe gedacht, gut, Gott versorgt mich schon mit dem, was ich brauche. Und dadurch hatte ich eigentlich nie diese ganz, ganz negativen Emotionen. Also einmal nachts, aber wirklich nur einmal. Und ansonsten war immer eine starke Hoffnung dabei. Und dann haben wir schon ganz, ganz früh gemerkt, dass eine wahnsinnige Welle der Hilfsbereitschaft ausgebrochen ist. Uns sind Räume angeboten, noch und nöcher. Wir sind also nicht obdachlos. Wir haben ganz, ganz viele Raumangebote. Ganz viele Spendenaktionen werden für uns gemacht. Ganz viele Mails haben wir bekommen, hunderte von Mails, wo Leute uns motiviert haben und ihre Geschichten mit der Christuskirche erzählt haben. Und wo sie ihre beruflichen Qualifikationen uns zur Verfügung gestellt haben. Und eigentlich macht mich das in dieser ganzen Tragödie glücklich. Ja, ich denke, es kommt uns auch zugute, dass wir eine ganz optimistische und unkonventionelle Gemeinde sind und uns nicht so schnell unterkriegen lassen. Ja.
Kann denn in solchen Situationen oder fällt es in solchen Situationen manchmal schwer zu glauben? Hadert man da manchmal? Oder wie kann Glaube da auch helfen, mit Schicksalsschlägen generell besser umzugehen?
Also ich habe nicht gehadert, im Gegenteil. Ich habe durch den Brand neu erfahren, wie wir auf Gott angewiesen sind und wie Gott uns versorgt. Ich habe mehr gelernt zu vertrauen und mehr gestaunt über das, was wir alles bekommen haben. Habe neu erfahren, wie stark eine Gemeinschaft von Menschen ist, wenn sie zusammenhält. Und ja, habe gemerkt, wie in dieser ganzen zusätzlichen Arbeit und diesem zusätzlichen Organisieren auch ganz, ganz viel Kreativität freigesetzt wird. Mein Mann und ich waren vor vielen, vielen Jahren mal im Urlaub in amerikanischen Nationalparks und da ging es ja auch immer wieder darum, wie geht man mit Buschfeuern um? Und da wurde uns von Rangern immer wieder gesagt, dass es auffällig ist, dass nach einem Feuer auf einmal ganz andere Tier- und Pflanzenarten sich ansiedeln und vieles ganz neu entsteht. Man darf jetzt dieses Bild nicht überstrapazieren, aber ich habe das seit August bei uns auch gemerkt, dass ganz, ganz viel Neues entsteht, dass das Gemeindeleben sich in eine Richtung entwickelt, die mir vor einem halben Jahr noch überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre und dass ich eigentlich staune, ja, wie es uns geht. Wobei ich mal sagen möchte, eine abgebrannte Kirche ist was anderes als ein Mensch, der gestorben ist zum Beispiel. Es ist natürlich ein großer Schicksalsschlag, aber es gibt wesentlich schwierigere, schlimmere Schicksalsschläge. Nicht jeder Schicksalsschlag endet in irgendwas ganz Gutem. Also das ist völlig klar. Du hast noch gefragt, ob der Glaube helfen kann, mit Schicksalsschlägen besser umzugehen. Da sage ich so ja und nein. Es kommt auf den Schicksalsschlag und auf den Mensch drauf an. Also ich denke zum Beispiel, Glaube kann helfen, mit beruflichen oder mit privaten Rückschlägen besser zurechtzukommen, weil ich mich nicht über meine Leistung, über meinen Job definiere, sondern darüber, dass Gott mich geschaffen hat, weil ich weiß, dass Gott mich mit Würde ausgestattet hat, bevor ich irgendwas geleistet habe. Und da definiere ich mich anders und kann dann schon auch besser zurechtkommen mit Rückschlägen. Das denke ich schon. Ja, kann eher wieder aufstehen nach dem Hinfallen. Ich habe es aber auch erlebt, dass Schicksalsschläge Leute haben zweifeln lassen am Glauben oder sogar den Glauben verlieren lassen. Das gibt's auch.
Aber ich finde, wenn ich deinen Predigten zuhöre, bin ich ja ich persönlich immer wieder extrem fasziniert von der Aktualität, ja. Und ich meine, je öfter ich dahin höre, umso größer wird meine Hochachtung vor diesem unfassbaren Werk der Bibel, was ja auch auf eine ganz spezielle Art und Weise entstanden ist. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus einer Sammlung von ganz vielen, die da ihr Input gegeben haben über eine lange, lange Zeit. Und da ist so viel Weisheit drin, die heute 2000 Jahre später noch ganz aktuell auf Probleme und Herausforderungen unserer Zeit übertragen werden kann. Und wo ganz viele Themen angesprochen werden, die ich auch sonst so im Coaching-Kontext, im Organisationsentwicklungskontext, im Führungskontext höre und erlebe. Und da gibt es Antworten, die im Prinzip, wo man auch merkt, an den Antworten hat sich gar nicht so viel verändert, ja, am Kontext, am Umfeld. Und das finde ich wirklich faszinierend, weil man dadurch ja auch einen moralischen Kompass geschildert kriegt, der einem auch hilft, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und Entscheidungen zu hinterfragen und zu treffen. Aber wie entsteht denn eigentlich so eine Predigt? Wie gestaltest du die?
Also die Predigten, wo mein meistes Herzblut drinsteckt, die entstehen nicht am Schreibtisch. Die entstehen mitten im Leben. Ich erlebe irgendwas, ich höre jemand zu, ich ärgere mich vielleicht über irgendwas und dann ist auf einmal diese eine Idee da und ich denke, darüber will ich predigen. Und dann passiert es auch schon mal, dass ich dann im Sommerurlaub meiner Familie sage, stopp, macht 10 Minuten irgendwas anderes und dann Zettel und Stift raushole, die habe ich immer dabei und dann eine Mindmap erstelle von der Weihnachtspredigt. Und das Ausformulieren, das kommt dann irgendwann später, aber dann ist auf einmal alles da. Dann ist so ein Gedankenblitz da, welche Bibelstelle passt dazu, welche biblischen Personen haben was Ähnliches erlebt, wie haben die reagiert, dann ist vielleicht noch eine kreative Idee dabei. Zwischen fröhlichem Kinderlärmen, zwischen eisessenden Leuten, zwischen laut Geschrei, Fußballspielenden Kindern, da entsteht dann die Predigt.
Da küsst dich dann die Intuition sozusagen.
Genau.
Aber das heißt, es ist nicht so, dass es wie so ein Lehrplan ist, der von der Kirche fest vorgegeben wird, an dem Sonntag musst du genau das predigen, sondern es gibt natürlich das Kirchenjahr mit seinen Themen, aber das heißt, es ist dann schon auch deine Aufgabe, den Kontext zu sagen, in welchem Zustand befindet sich gerade die Gemeinde, was bräuchten die gerade und dann darauf zu reagieren sozusagen.
Also es gibt natürlich schon Perikopen, das heißt, für jeden Sonntag ist ein Bibeltext vorgeschlagen, aber da ist die Kirche wesentlich liberaler geworden. Und es ist natürlich klar, dass wir nach dem Kirchenbrand nicht die Perikope für diesen Sonntag nehmen, sondern irgendwas, was halt zu unserer Situation passt. Und ich bin zum Beispiel ein Fan von Predigtreihen. Im Moment haben wir auch wieder gerade eine. Und da werden dann an 3 oder 4 Sonntagen wird ein Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven behandelt. Und ich nehme mir auch die Freiheit raus und habe auch eine Gemeinde, die das sehr schätzt, zu sagen, nehme auf irgendwas Aktuelles Bezug und suche mir dann einen Bibeltext, der dazu passt. Es ist gut, manchmal auch vorgegebene Bibeltexte zu nehmen, damit man nicht die ganze Zeit nur seine Lieblingsthemen abarbeitet. Also da muss man wirklich kritisch sein, selbstkritisch sein. Aber ich kann durchaus sagen, dieser Text ist im Moment dran. Dieses Thema ist bei unserer Gemeinde im Moment oben auf und darüber predige ich jetzt.
Was ist denn deine Lieblingsstelle in der Bibel, in diesem riesigen Werk, diesem fulminanten?
Die ist aus dem Propheten Jesaja und zwar schon seit ich mein Studium angefangen habe. Da heißt es, was du vorhast, das wird nicht durch ein Heer, durch die Macht eines Heeres geschehen und nicht durch menschliche Kraft gelingen, sondern Gottes Geist wird es bewirken. Das verspricht Gott, der allmächtige Herr. Das war für mich schon immer so ein Spruch, der mich korrigiert hat, denn ich bin eine Person, die wahnsinnig gerne macht, gerne viel auf die Beine stellt. Und dieser Bibelspruch ist für mich einerseits Entlastung. Letztendlich liegt es an Gott, was wirklich Früchte bringt und was nicht. Und andererseits bewahrt es mich auch vor so einer Selbstüberschätzung. Wir machen das jetzt, Gemeindeaufbau. So funktioniert das nicht. Ja, und in diesem Sommer hat der Spruch für mich ja noch eine ganz neue, aktuelle Bedeutung bekommen. Denn früher ging es ganz allgemein um das, was ich so vorhabe, was ich so für Ideen habe, was wir als Gemeinde vorhaben. Und seit ein paar Monaten ist dieses biblische Vorhaben, um das es bei Sacharja geht, in den Mittelpunkt gerückt. Denn da geht es darum, den Tempel neu aufzubauen. Naja, und wir bauen die Kirche neu auf. Also irgendwie passt es.
Ja, spannend. Aber du hast gerade auch erwähnt, Gott, der allmächtige Herr, glaube ich, hast du gesagt.
Jetzt ja.
Finde ich das ein ganz spannendes Thema, weil viele Menschen sind ja Atheisten, glauben nicht an Gott. Oder ich habe schon häufig Diskussionen auch über Gott gehört und dann höre ich oft das Argument, ja, wenn Gott allmächtig ist, wie kann er denn dann eigentlich das Böse zulassen? Die Kriege, die Gewalt, eine Pandemie wie Corona. Und was ist denn deine Antwort darauf? Ist Gott überhaupt allmächtig oder ist er nur für das Liebe, das Gute zuständig? Also was antwortet man Menschen, die sagen, wenn Gott allmächtig ist, kann er doch das Böse gar nicht zulassen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe im Allgäu mein Vikariat gemacht, also die letzte Ausbildungsstufe vor der Pfarrerin. Und da gab es einen Pfarrer, der hat im Konfirmandenunterricht die Konfirmanden Briefe schreiben lassen. Briefe an Gott. Und da sollten sie so alles aufschreiben, was sie Gott an Vorwürfen machen. Wie kann das passieren und das und Corona gab es damals noch nicht, aber Kriege, Morde, alles sollten sie aufschreiben. Und der Pfarrer hat gesagt, Gott hält das aus. Schreibt mal alles, was euch stinkt. Das haben die mit Begeisterung gemacht. Und als sie fertig waren, hat der Pfarrer gesagt, so, und jetzt nehmt ihr mal bitte alle einen roten Stift und streicht das durch, wo die Menschen dran schuld sind. Ja, dann war der Brief auf einmal ziemlich rot. Ich denke, Gott gibt uns Wegweisung, wie wir gut und glücklich leben können, aber er gibt uns auch Freiheit, diese Wegweisung zu missachten. Die Theologen sagen, Gott begrenzt freiwillig seine Allmacht, damit wir keine Marionetten sind, sondern damit wir Freiheit haben, das Gute zu tun oder eben auch das Böse zu tun. Und dann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Das ist so das Rote in den Briefen. Ist aber nicht das Einzige. Es blieb nämlich auch noch schwarz übrig. Schwarz ohne Rot. Das sind so Stellen, wie wenn ich an meine Lieblingskollegin denke, die ganz, ganz früh sterben musste und drei kleine Kinder zurückgelassen hat. Und ich mir denke, hey, wo soll da irgendwo ein Sinn drin liegen? Das kann doch nicht sein. Warum? Das sind so Schicksalsschläge, bei denen man nicht einfach so ein Warum in ein Wozu umformulieren kann, umwandeln kann, sondern wo man erstmal dasteht und mir da gar nichts mehr zu einfällt. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal erfahren, wozu das Ganze gut war. Vielleicht nach dem Tod, vielleicht gibt es dann so eine Aufklärung. Ah ja, es gibt so eine Bibelstelle, jetzt schauen wir in einen dunklen Spiegel und dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Also vielleicht kommt da mal was, aber ich denke, dass wir hier in diesem Leben da keine Antworten finden. Ich denke, das Einzige, was da helfen kann, ist zu wissen, dass Gott mit dabei ist, mit uns geht bei diesen Schicksalsschlägen. Dass er uns hilft auf unserem Weg, egal wie steinig dieser Weg ist, und dass er ja selber, dass Jesus Christus selber auch einen extrem steinigen Weg hatte. Dass Gott also nicht von oben zuguckt und sich gar nicht in uns hineinversetzen kann, sondern dass er das ja auch selber durchgemacht hat. Das kann da helfen. Aber erklären kann man das, glaube ich, nicht.
Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, auch nochmal diese Reflexion. Ich denke jetzt natürlich wieder also an meine Themen und so die Reflexion, zumindest mal zu sagen, an den Sachen, über die ich mich aufrege, die mich nerven, was ist denn mein eigener Beitrag zu diesen Sachen? Und dann zu sehen, was bleibt übrig, das ist auf jeden Fall schon mal, wie du sagst, dadurch reduziert sich das dann. Das heißt nicht, dass sich alles löst, aber man kommt auch in eine andere Denkhaltung. Und ja, in Führungsrollen geht es ja darum, auch ja, trotz aller Schwierigkeiten, auch schwierige Phasen zu überwinden und, sag ich mal, neu aus Krisen auch herauszukommen, gestärkt, wenn das möglich ist. Und Glauben an die Zukunft zu vermitteln. Was können denn Menschen in Führungspositionen aus der Bibel oder insbesondere aus so einer Figur wie Jesus Christus von so einer Figur lernen, von so einer Persönlichkeit?
Also aus der Bibel können Sie ganz, ganz viel lernen, denn da gibt es ganz viele Führungsfiguren. Mose, Josua, David und deren Lebensbiografien stecken da drin. Das ist wie, wenn man Biografien von großen Führern liest. Ungeschminkte Biografien mit Höhen und Tiefen und wie Gott sie durch Höhen und Tiefen begleitet hat und sogar auf ganz krummen Linien gerade geschrieben hat, sogar dort, wo die Führungskräfte wirklich total daneben gegriffen haben, dann doch wieder was Gutes hat draus entstehen lassen. Also das kann ich jeder Führungskraft vorschlagen, da sich hinein zu vertiefen. Ja, Jesus als Führungskraft, da wurde wahnsinnig viel schon drüber geschrieben und ich denke, das sprengt so die Zeit, die wir haben. Es gibt so ein Bild, was Jesus verwendet hat, was mir ganz, ganz wichtig ist. Das kann ich vielleicht hier noch erwähnen. Er hat seine Führungsrolle verglichen mit einem Schafhirten. Er hat mal gesagt, ich bin der gute Hirte. Und dann hat er gesagt, sinngemäß, ob ein Hirte gut oder schlecht ist, das zeigt sich dann, wenn der Wolf kommt. Ja, dann sagt er, die angeheuerte Hirtenhilfskraft, die haut dann ab, weil sie Angst vorm Wolf hat. Und der wahre Hirte, der bleibt und kümmert sich um die Schafe und sorgt dafür, dass der Wolf kein Schaf bekommt. Dieses Bild berührt mich ganz doll. Ich denke, unser Wolf ist im Moment die abgebrannte Kirche. Und ich möchte durch mein Tun und Reden auch vermitteln, ich bin da. Oder wir als Leitungsteam sind da. Wir kümmern uns und wir führen euch durch diese Zeit hindurch. Wir sind verlässlich und ihr könnt darauf bauen, dass wir mit euch gemeinsam eine neue Kirche bauen.
Und ist das nicht auch letztendlich die Botschaft von Weihnachten? Also diese Botschaft, dass was Neues entsteht und dass man diesen Zauber des Neuen zu würdigen weiß? Oder was bedeutet Weihnachten in diesem Kontext?
Natürlich fing was ganz Neues mit Weihnachten an, vor 2000 Jahren. Und in meiner Biografie gab es ja Jesus schon immer. Das heißt, für mich ist Weihnachten nicht unbedingt der totale Neuanfang, der ist eher Ostern. Weihnachten ist sowas wie eine Geburtstagsfeier für Jesus. Ich freue mich, dass es ihn gibt, dass es ihn in meinem Leben gibt. Und ich verkündige ihn. Ja. Und Weihnachten hat natürlich auch so eine eher ganz säkulare oder wie soll man sagen, berufliche Dimension für mich. Da haben wir Hochkonjunktur und dieses Jahr habe ich den Eindruck, ist Weihnachten ein Experiment? Ist Weihnachten eine Einübung in völliges Gottvertrauen? Ist Weihnachten unter den Bedingungen, wir haben keine Kirche, dafür haben wir ein Virus. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen mit festen Erwartungen. Wir brauchen einen stimmungsvollen Ort und wir brauchen Masken. Wir feiern draußen und sind natürlich abhängig vom Wetter. Wir wollen willkommen heißen und brauchen 3G-Kontrolle. Ja, nicht so leicht unter einen Hut zu bekommen. Und letztes Jahr hat die Politik dann 3 Tage vor Weihnachten komplett einschneidende Änderungen beschlossen, sodass wir völlig neu planen mussten. Das kann natürlich dieses Jahr auch wieder passieren. Also für mich ist Weihnachten dieses Jahr eine Einübung in unbedingtes Gottvertrauen, unbedingtes Angewiesensein auf Gott. Und manchmal habe ich den Eindruck, in solchen Situationen wird es dann am besten.
Ja, du, das finde ich total spannend, weil das nennt man ja im Wirtschaftsleben so die VUCA-Welt, also die volatile, unvorhersehbare, komplexe Welt, mit der man sozusagen klarkommen muss. Man hat ganz viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann, und trotzdem muss ja irgendwie die Botschaft und das Ziel rüberkommen, und man muss es trotzdem irgendwie schaffen, das zu erreichen, was man, ja, was man beabsichtigt sozusagen. Und das hast du jetzt eigentlich auch gerade schön geschildert, dass Weihnachten im Prinzip so eine Situation für dich ist. Wirst du denn die Christuskirche da besonders vermissen, oder?
Am Heiligabend nicht, nein. Weil am Heiligabend war sie immer viel zu klein. Und das heißt, wir mussten immer so ein bisschen darum kämpfen, Weihnachtsstimmung zu behalten in einer komplett überfüllten Kirche, wo der Run auf die Sitzplätze losging. Deswegen haben wir auch vor, die neue Kirche etwas größer zu bauen, weil sie öfters nicht mehr so ganz gereicht hat für die gewachsene Gemeinde. Aber jetzt in der Adventszeit, da vermisse ich die Christuskirche schon sehr, denn da war sie immer ganz liebevoll geschmückt. Die Lichter waren gedämmt, der Adventskranz hing vor der Decke, sie hat so Vorfreude ausgestrahlt, die Leute waren alle gut gelaunt und alle in feierlicher Stimmung, wenn sie gekommen sind. Und ja, das war schon sehr, sehr schön.
Alexandra, ja, vielen, vielen Dank. Ich fand das ein wahnsinnig spannendes und inspirierendes Gespräch. Und was du erzählt hast über den Aufbau einer starken Gemeinschaft, über das Vermitteln eines moralischen Kompass, über den Umgang mit Unsicherheit und auch mit Schicksalsschlägen. Wie gesagt, das sind ja so Themen, die auch gerade in der Führungsrolle immer präsent sind. Und ich fand es jetzt total spannend, da einfach nochmal auch den Glauben als eine ganz wichtige Ressource sozusagen da reinzubringen und das mal unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Wenn du jungen Menschen, die gerade ins Berufsleben einsteigen, einen Rat mit auf den Weg geben solltest, welcher wäre denn das?
Also ich habe als Berufseinsteigerin eigentlich Ratschläge nicht so gerne gemocht und heute erteile ich sie nicht so gerne. Ich kann vielleicht von mir persönlich erzählen. Mir ist es immer wichtig, in regelmäßigen Abständen einen Schritt zurückzugehen. Von einer gewissen Distanz, meistens im Urlaub her, wenn ich so draußen bin aus allem, auf meine Arbeit zu schauen und zu sagen, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich langfristig? Was will ich nicht in einem Jahr oder in 5 Jahren, sondern was will ich in meiner Berufszeit machen? Wie will ich wahrgenommen werden? Was soll man am Ende meiner Berufszeit über mich sagen? Wie soll man sich am Ende meines Lebens an mich erinnern? Und bin ich da auf dem richtigen Weg? Passt das Verhältnis von Wichtigkeit und zeitlichem Aufwand oder braucht es da Feinjustierungen? Ja.
Alexandra, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit und dass auf das der Heilige Geist auch am Heiligabend auf der Wiese vor der abgebrannten Christuskirche seine Wirkung entfalten wird.
Ja, danke schön. Danke schön für deine Einladung und dir auch noch eine ganz gesegnete Adventszeit und wir sehen uns Weihnachten.
Danke.